Meine lieben Berner, ich bin glücklich, euch wieder zu sehen. Und wo wir da runtergefahren sind und nachher Eiger, Mönch und Jungfrau haben gesehen, und dann habe ich gedacht, ja, haben wir doch ein schönes Ländli. Jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich lobe und ich preise dich für den heutigen Abend. Und ich danke dir für jedes Einzelne, wo du den Herrn jetzt gelockt hast, durch die Heilige Geist. Und ich bitte dich, Herr, hilf du mir. Ich möchte wirklich jetzt kein Wort zu viel sagen, aber auch kein Wort zu wenig, Herr. Und wir danken dir für das fantastische Thema. Für das fantastische Thema, Herr. Über das gewaltige Buch von dem Hiob. Und Herr, ich danke dir, dass du uns gerade durch das Buch und durch das Geschehen neue Wahrheiten zeigst. Und Herr, neue Sachen, die wir entdecken können. Denn deine Schatzkammer ist voll. Voll von allem Wunderbaren und Schönen und Einmaligen. Voller Wahrheit, voller Erkenntnis. Und wir dürfen wachsen. Wachsen in der Erkenntnis. So möchtest du jetzt den heutigen Abend in deine Hände nehmen. Herr, und ich danke dir, denn du bist ein ganz wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Meine lieben Freunde, es ist nun mal so, der Daniel hat es richtig gelesen, Hiob, das ist unser Thema heute Abend wieder, Hiob, Glück, Unglück und dann die Frage, war dieser Mann unschuldig? Wie ist das so mit uns Menschen? Meine lieben Freunde, vielleicht hat das eine oder das andere gedacht, wie kann man, wenn man über Hiob spricht, Freunde, von Glück reden? Und jetzt werde ich euch etwas sagen, Freunde, was die meisten jetzt verblüffen wird. Es ist mir ganz klar aufgegangen. Dieser Mann hatte ein enormes Glück. Und ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter, meine lieben Freunde. Ich glaube, dieser Mann im Ganzen gesehen war einer der glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Man spricht nur von dieser einen Zeit. Man glaubt ja, das ist jetzt wieder theologisch ausgerechnet und überlegt, dass dieses Schwere, ja, ich möchte es ausdrücken, dieses Schreckliche, dieses Unfassbare, was Gott zugelassen hat im Leben dieses Mannes, dass das ungefähr ein Jahr lang gedauert hat. Wenn ich jetzt sage, Freunde, dass dieser Mann einer der glücklichsten Menschen war, dann aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt hier meine Bibel wieder aufschlage, meine lieben Freunde, das ist so etwas Köstliches, dieses Wort Gottes. Es ist so voller Geheimnisse und voller fantastischer Erkenntnis. Dann lese ich hier, meine Lieben, dass dieser Mann 7 Söhne und 3 Töchter gezeugt hat. Und dann seines Viehs waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und er hatte sehr viel Gesinde und er war herrlicher. Denn alle, die gegen Osten wohnten. Er war herrlicher und meine lieben Freunde, ich möchte jetzt doch sagen, wenn dieser Mann 7 Söhne gezeugt hat und 3 Töchter, ja dann war der über 35. Und er war steinreich und es ging ihm sehr gut. Er war der Gesegnete, meine lieben Freunde, des Herrn. Ja, und jetzt, um das zu unterstreichen, schlage ich jetzt noch etwas auf. Und zwar, meine lieben Freunde, in diesem selben Buch, das 42. Kapitel. Und ich möchte hier die Verse 12 bis 16 lesen. Kapitel 42. Und da steht, und ich lese schon den Vers 11. Aber der Vers 10, der gehört unbedingt dazu. Er fängt an mit einem und, mit diesem Bindewort, das ich so liebe. Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte. Und alle seine Brüder kamen zu ihm und alle seine Schwestern und alle, die ihn vormals kannten, und aßen mit ihm in seinem Hause und kehrten sich zu ihm und trösteten ihn über alles Übel, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeglicher gab ihm einen schönen Groschen und ein goldenes Stirnband. Und jetzt komme ich zu diesem Vers 12. Und der Herr segnete hernach Hiob mehr denn zuvor, dass er kriegte 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er kriegte 7 Söhne und 3 Töchter. Meine lieben Freunde, ich möchte sagen, wisst ihr, der Reichtum, der macht es nicht unbedingt aus, aber der Segen Gottes, Gott hat ihn hernach doppelt so viel gesegnet. Er hat ihm nicht nur doppelt so viel Reichtümer gegeben, sondern einfach doppelt so viel Segen. Er hat wieder 7 Söhne gezeugt. Er hat noch einmal 3 Töchter bekommen. Freunde, über die werden wir später einmal reden. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber es ist unvorstellbar. Und jetzt lese ich noch etwas, meine lieben Freunde. Und Hiob, ich bin im Vers 16, und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre, dass er sah Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Also Freunde, überlegt einmal, wie viele Jahrzehnte dieser Mensch ein gesegneter, glücklicher, fantastischer Mann war, herrlicher als alle anderen. Und die ganze Welt, meine lieben Freunde, redet nur von dem Schlimmen, von diesem einen Jahr und das ist unwahrscheinlich. Meine Freunde, dieser Mann war einer der gesegnetsten Menschen im ganzen Alten Testament. Aber, Gott hat ganz, ganz Schweres zugelassen. Und ich muss euch gestehen, ich habe das mit der Sonja auch besprochen. Wir haben über dieses Buch miteinander gesprochen. Ich gehe nämlich jetzt schon länger damit schwanger, Freunde. Ich freue mich, dass wir noch oft darüber reden. Es ist nämlich eines der interessantesten Bücher der Bibel. Mit den meisten Fragen, die man eben sich stellen muss, wie kommt das, was ist eigentlich auch das Geheimnis des Bösen, wie kommt es, dass dieser Teufel Zutritt hatte bei Gott, nachdem er schon ein gefallener Cherub gewesen ist, und wie konnte eigentlich Gott das zulassen, sich mit ihm einlassen? Und dann, meine lieben Freunde, etwas Unwahrscheinliches sind diese drei Freunde. Er nennt sie ja unnütze Ärzte. Wir haben miteinander gesagt, das waren die nicht. Das waren fantastische Männer, die eine ganze Woche lang, 7 Tage, bei ihm saßen und weinten, ihre Kleider zerrissen, mitlitten. Und Freunde, sie wären nämlich noch länger stumm geblieben. Mit dem Reden, das waren ja dann nachher unwahrscheinliche Duelle, Sprachduelle. Da hat Hiob begonnen, Kapitel 3. Und dann haben dann seine Freunde ihm Kontra gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen. Natürlich hatten sie ein falsches Gottesbild. Aber wenn ich denke, wie dann dieser Hiob plötzlich auch aus sich herauskam und den Tag seiner Geburt verflucht hat, und meine lieben Freunde, dann plötzlich meinte, er sei wirklich völlig gerecht und so weiter. Und dann auch, er musste ja dann Buße tun über sich selber, über seine Aussagen, über das, was er gesprochen hat. Und für die Freunde musste er auch dann beten und Fürbitte tun, sonst hätte Gott diese drei gestraft, weil sie ein falsches Vaterbild propagiert haben. Freunde, passt auf. Passt auf, was ihr sagt. Wenn ihr über Gott redet, über seine Zulassungen, über die Krankheit, wenn es dem so schlecht geht, dann muss etwas nicht stimmen. Das war jetzt die Botschaft von diesen Freunden. Die haben gesagt, du hör mal, also der Gerechte, der ist gesegnet. Und der Ungerechte, der Sünder, der wird bestraft. Das ist doch einfach in uns drin, Freunde. Wenn ein Kind jetzt nicht gut tut und frech ist, ja, dann kriegt es Strafe. Und so ist es doch auch. Meine lieben Freunde, aufgepasst. Das sind Geheimnisse. Und wenn du mit Menschen über Gott redest, dann lass dich inspirieren durch den Heiligen Geist und sei lieber still. Rede jedenfalls wenig und denke, dass du da bist, um zu trösten und mitzutragen und nicht, um zu verurteilen. Oder einfach so Schlüsse zu ziehen. So normal denken, aufgepasst. Richtet nicht. Ich denke da auch, meine lieben Freunde, über so viele Fromme, die Andersdenkende einfach urteilen, abtun. Gottesmänner, weil sie jetzt in einigen Punkten nicht gleich die Sache sehen wie sie. Diese Heiligen, wisst ihr, Freunde, mit, wie sagt man dem? Scheuklappen. Sie bewegen sich auch wie Rosse. Aber nicht edle, ne? Wie sieht man denn? Mare, hä? Ich weiß es nicht. Freunde, aufgepasst. Ja, ich habe jetzt behauptet, dieser Hiob war eigentlich viele Jahrzehnte 170, 180 Jahre. Ein glücklicher Mensch, ein gesegneter Mensch, überaus gesegnet. Und er hat es ja schon richtig gesagt. Sollten wir, die wir das Gute von Gott angenommen haben, empfangen haben, nicht auch bereit sein zu können, loszulassen? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Das ist ja gewaltig, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist gewaltig. Aber dann das dritte Kapitel ist es nicht mehr. Und meine lieben Freunde, die vielen Kapitel, und wir werden das miteinander aufarbeiten. Freunde, ich habe jetzt viel gelesen und studiert und verglichen und auch mit Psalmen verglichen. Diese drei Freunde, die haben fantastische Wahrheiten gesagt. Große, wunderbare Dinge, die wir lernen können. Aber dann haben sie wieder versagt. Übrigens, Freunde, das ist der Mensch. Es menschelt überall. Und wir müssen lernen. Meine Lieben, mein zweites Wort für heute Abend heißt Unglück. Und ich möchte jetzt nicht von den Hiobsbotschaften reden. Das haben wir getan. Sondern ich möchte jetzt einmal, meine lieben Freunde, ihn reden lassen. Und ich schlage einmal das siebte Kapitel auf. Hört, was er sagt, was er erlebt hat. Es ist schon einfach unfassbar. Ich lese jetzt hier von Vers 4 an, Hiob Kapitel 7. Jetzt erzählt er. Er antwortet. Wisst ihr, Freunde, er antwortet seinen Freunden. Und hier einem ganz bestimmten. Und er erzählt und sagt, wenn ich mich legte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Und der Abend ward mir lang. Ich wälzte mich und wurde des satt bis zur Dämmerung. Mein Fleisch ist um und um wurmig. Ein schreckliches Wort. Wurmig. Es kommt von Wurm. Und kotig. Meine Haut ist verschrumpft und zunichte geworden. Meine Tage sind leichter dahin geflogen, denn eine Weberspule, und sind vergangen, dass kein Aufhalten da gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Er ist am Verzweifeln. Und kein lebendiges Auge wird mich mehr schauen. Sehen deine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr. Eine Wolke vergeht und fährt dahin, also wer in die Hölle hinunterfährt. Und Freunde, hier haben wir es ganz klar mit dem Wort ha. Hades zu tun. Totenreich. Hades ist griechisch, Sheol ist hebräisch. Ich glaube, der hat hebräisch gesprochen, vom Sheol. Wer in die Hölle hinunterfährt, kommt nicht wieder herauf und kommt nicht wieder in sein Haus und sein Ort kennt ihn nicht mehr. Darum will ich auch meinem Munde nicht verwehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Meine lieben Freunde, was dieser Mann jetzt gebraucht hat, das sind echte Freunde, die hätten eigentlich jetzt schweigen müssen. Sie hätten vielleicht einmal über sein Haar streichen müssen, auch wenn es klebrig gewesen ist. Freunde, das ist das, was Jesus mit den Aussätzigen tat. Er hat sie angefasst, angerührt, hatte keine Berührungsangst. Denn vielleicht einmal wieder weinen sollen. Ich lese weiter von Vers 11 an, 13 jetzt. Denn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, wisst ihr, im Schlaf. So erschreckest du mich mit Albträumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, das meine Seele wünschte, erstickt zu sein und meine Gebeine den Tod. Ich begehre nicht mehr zu leben. Meine lieben Freunde, ja, das war unvorstellbar. Wir können das gar nicht nachvollziehen. Aber wisst ihr, Freunde, dieser Mann ist ja ein Messias-Typus. Und ich musste da ein Wort in Erinnerung rufen. Wisst ihr, er hatte keine Gestalt, noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verunstaltet. Meine lieben Freunde, meine alte Luther-Übersetzung sagt, verachtet. Da habe ich gedacht, das kann nicht das Wort sein, richtig. Und dann habe ich im Urtext nachgeschaut. Er war so verunstaltet. Ich könnte noch ein anderes Wort brauchen. Er war so hässlich, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wisst ihr, meine lieben Freunde, das ist eben dieser Hiob, ein Messias-Typ. Typus, dem Leiden nach. Freunde, es gibt noch einen anderen, der hat auch Schreckliches erlebt. Jetzt möchte ich einmal fragen, an wen denkt ihr? Wer hat das gesagt? Wer war das? Das war Jeremia. Das war Jeremia. Freunde, wer diesen Propheten liest, was der durchmachte. Wir haben zwei Messias-Typen fürs Leiden, Hiob und Jeremia. Gott hat ihnen das zugemutet, er hat sie auch belohnt. Jeremia, der wird leuchten wie die Sterne im Himmel, Freunde, als Lehrer, als Gerichtsprophet. Ganz, ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Meine Freunde, Hiob war kein Heiliger. Er geht jetzt zu weit. Er versündigt sich. Er muss für sich Buße tun. Und er tut Buße, Freunde, in Sack und Asche. Ich will euch einmal das zeigen. Im Kapitel 9, da lese ich von Vers 21 an. Kapitel 9. Von Vers 21 an. Am Anfang des Kapitels sagt er fantastische Sachen. Wir werden darauf noch einmal kommen, nicht heute Abend. Aber jetzt von Vers 21 an. Jetzt sagt er, ich bin unschuldig. Ich frage nicht nach meiner Seele. Oder er will sich nicht um sein Leben kümmern. Keines Lebens mehr. Es ist eins. Darum sage ich er, und jetzt spricht er von Gott. Er bringt um beide. Den Frommen und den Gottlosen. Wenn er anhebt zu Geißeln, so dringt er alsbald zum Tod. Und stell dir mal vor, was er jetzt sagt. Und spottet der Anfechtung der Unschuldigen. Nein, Hiob. Nein. Da gehst du jetzt eindeutig zu weit. Gott ist ein barmherziger Gott und er spottet nicht der Unschuldigen. Das Land aber wird gegeben unter die Hand des Gottlosen und der Richter Antlitz verhüllt er. Eine andere Übersetzung sagt, verwirrt er. Das täte Gott. Ist nicht so. Wer anders sollte es tun? Jetzt plötzlich, Freunde, jetzt plötzlich wird er bitter. Ablehnend. Verständlich. Aber dafür tut er Buße in Sack und Asche. Meine Lieben, da geht er absolut, absolut zu weit. Ja, aber wisst ihr, dieser Mann hat auch wunderbare Lehre in seiner Not gesagt. Großartige Wahrheiten. Ich habe da einiges da herausgeholt, aus dem 12. Kapitel zum Beispiel. Da lese ich im Vers 10. In Gottes Hand ist die Seele alles. Alles, was da lebt. Und der Geist des Fleisches aller Menschen. In Gottes Hand ist die Seele alles. Von allem, was da lebt. Auch die Tiere haben Seele. Und der Geist des Fleisches aller Menschen. Und Freunde, ich habe hier in meine Bibel hineingeschrieben, nicht in den kalten Händen eines unpersönlichen, starren Schicksals. In den lebendigen Händen eines persönlichen Gottes. Und wenn ich das ganze Kapitel lese, dann sehe ich, dass er überzeugt ist, dass dieser Gott fühlt, denkt, will und auch kann. Und wir sehen da ein Ziehen seiner Gnade. Er ist hin und her gerissen. Wir können auch sagen, jawohl, unsere Seelen, wir sind in der Hand dieses Gottes. Und ich habe da noch an eine andere Stelle gedacht. Ich habe sie auch mit Kugelschreiben in meiner Bibel mit selber hineingeschrieben. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Aber dann habe ich wieder an den Herrn Jesus gedacht, wo er gesagt hat, er, der Verwundete, der mit der Dornenkrone, mit der Geißelung voller Schmerzen und Freunde, Fetzen Fleisch wurden rausgerissen. Er hatte dann gesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist schon unwahrscheinlich. Und ich habe dann noch eine interessante Lehre gefunden im Kapitel 14. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Und du tust deine Augen über einen solchen auf, und da denkt er wieder an sich, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Und jetzt sagt er noch etwas Interessantes. Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Jetzt sieht er, dass er nicht vollkommen ist wieder. Er hat seine bestimmte Zeit. Die Zahl seiner Monden steht bei dir. Wisst ihr, Freunde, wir haben ja unseren Kalender. Wir haben den Sonnenkalender. Und die Juden, die haben ihren Kalender. Und die sind jetzt, glaube ich, bei 5700 und etwas. Das sind Mondjahre. Die gehen nach dem Mond. Unser Kalender geht nach der Sonne. Das ist vielleicht gut, wenn wir das wissen und unterscheiden. Deshalb diese verschiedenen Zahlen. Er, der Mensch, hat seine bestimmte Zeit. Die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Ich habe da gedacht, das sind verschiedene Dinge, Freunde. Wir leben auf dieser Erde nicht ewig. Eine Lehre. Die Daten unseres Kommens und Gehens sind auf dem Kalender Gottes notiert. Habe ich auch hier hineingeschrieben. Und dann, meine lieben Freunde, Eine andere Lehre im Vers 5. Der Mensch, er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Ich habe hier hineingeschrieben mit Kugelschreiben, kometenhaft. Freunde, ich werde eine Nacht nicht vergessen. Im Sinai. Wir waren in unseren Kleidern, was heißt, wir hatten so Schlafsäcke und lagen draußen 1500 Meter hoch, mondlose Nacht, aber ein großartiger Himmel, wolkenlos. Und dann haben wir die Sternschnuppen gesehen. Freunde, unwahrscheinlich viele, wisst ihr, diese Kometen. Sie kamen, leuchteten auf und waren versenkt. Und so können wir eigentlich das Kommen eines Menschen uns vorstellen. Er kommt, blüht auf, verglüht und verschwindet. Als wir jetzt nach Hause kamen, Freunde, hatten wir Todesanzeigen. Es geht so schnell. Kometenhaft. Und dann habe ich noch hineingeschrieben, im Vers 3, du tust deine Augen über einen solchen auf. Wisst ihr, Freunde, das tut er. Trotz allem, er kümmert sich. Meine lieben Freunde, dieses eine Jahr des Hiob ist nicht alles im Vergleich zu den 170, 180 Jahren, die der Mann gesegnet in Freude gelebt hat. Das müssen wir einmal sehen, ganz genau. Das andere bleibt unwahrscheinlich, dass Gott sich darauf eingelassen hat. Er sagte es zum Satan, du hast mich dazu gebracht, dass ich ihn ohne Ursache, dass ich das zugelassen habe. Es gibt Zulassungen Gottes, bei denen du sagen musst, Herr, ich kann dich nicht verstehen, aber ich vertraue dir. Du kommst zum Ziel. Du kommst zum Ziel. Meine lieben Freunde, und jetzt schlage ich noch das Kapitel 14 auf. Und ich lese hier von Vers 1 an. Wir haben diese Lehren jetzt miteinander betrachtet. Diese wunderbaren Lehren. Und wisst ihr, es ist so tiefgreifend. Wenn ich jetzt mit euch diese Verse gelesen habe, kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen, auch nicht einer, dann frage ich einmal, warum eigentlich Angst? Gott hält ja unsere Zeit in seinen Händen. Unser Geschick. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt Unschuld. Im Kapitel 33. Plötzlich hatten jetzt seine Freunde ihr Pulver verschossen. Sie konnte nicht mehr reden. Hiob hat immer geantwortet. Und jetzt im Kapitel 33, meine lieben Freunde, lese ich von Vers 12 an. Plötzlich kommt einer. Wir werden uns mit diesem Mann noch befassen. Ein zorniger junger Mann. Plötzlich sagt er diesen alten Freunden da: Jetzt muss ich reden. Ich zerplatze. Es ist in mir wie Most, der gärt in den Schläuchen und die Schläuche zerreißen. Und er ist zornig über die drei, aber er ist auch zornig über Hiob. Hör mir zu. Er sagt zu Hiob: Siehe, darin hast du nicht recht. Das muss ich dir antworten, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Warum willst du mit ihm zanken, dass er dir nicht Rechenschaft gibt alles seines Tuns? Und ich kenne immer wieder Menschen, die mit Gott zanken. Und die sagen: Wenn es dich gäbe, dann hättest du das nicht zulassen können und nicht dürfen. Das ist der Beweis, dass es dich nicht gibt. Und wenn es dich gibt, hat mir einer gesagt, wenn es diesen Gott gibt, will ich mit ihm nichts zu tun haben. Und er redete von dem Krieg, von dem Zweiten Weltkrieg, von diesen Strömen von Menschen, die da herumirrten und fliehen mussten, Mütter mit Kindern in der Wackerli. Und dann mussten sie noch das letzte Tier schlachten, hatten nichts zu essen, das letzte Pferd, das lahmte. Und sie zanken mit Gott. Tu das nicht. Du brauchst zwar nicht alles zu verstehen, aber das sagt er: Was willst du denn? Warum willst du mit ihm zanken, dass er dir nicht Rechenschaft gibt alles seines Tuns? Wisst ihr, Freunde, das muss Gott nicht. Er muss dir nicht Rechenschaft geben. Es ist Gott. Freunde, das sind gewaltige Zulassungen, die wir nicht begreifen. Vielleicht gibt es sogar einiges in deinem Leben, was du nicht begreifst, dass er das zugelassen hat. Und wisst ihr, meine Lieben, ich komme jetzt mit euch zu diesem Mann selber, zu diesem Hiob. Hört mir zu, ich sage euch nachher, wo steht. Das ist gewaltig. Will mit dem Allmächtigen rechten der Haderer? Wisst ihr, wer das fragt? Das fragt Gott, den Hiob. Will mit dem Allmächtigen rechten der Haderer? Wer Gott tadelt, soll's der nicht verantworten? Ja. Und jetzt wird der Mann ganz, ganz klein. in seiner Not. In seinen Schmerzen. Ich lasse das im Kapitel 40, Vers 2. Und jetzt passt auf. Kapitel 42, Vers 5. Jetzt plötzlich ist er Gott begegnet. Und jetzt sagt er zu diesem Gott: Ich hatte von dir mit den Ohren gehört. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig. Das sagt Hiob. Deshalb spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Freunde, wisst ihr, dass er immer noch in der Asche ist? Das Gefängnis ist noch nicht gewendet. Er hat noch nicht beten müssen für seine Freunde. Er tut Buße in der Asche. Da nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist ergrimmt über dich und über deine zwei Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Und jetzt sind wir baff. Wie mein Knecht Hiob getan hat. Freunde, ich werde es euch noch zeigen. Der hat fantastische Dinge gesagt von Gott. Wunderbare, tiefe Wahrheiten bei diesen Redeschlachten, wenn er seinen Freunden antwortete. Gewaltige Sachen. So nehmt nun sieben Pfarren und so weiter. Und dann, Freunde, Gott sagt das noch einmal. Opfert Brandopfer für euch und lasst meinen Knecht Hiob für euch bitten, denn ihn will ich ansehen, dass ich an euch nicht tue nach eurer Torheit. Denn ihr habt nicht richtig von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Sua und Zophar von Naema und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr sah an Hiob, und da der Herr wandte das Gefängnis Hiobs erst jetzt, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Zion Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte. Meine Lieben, unschuldig vor Gott ist keiner. Auch hier in diesem Saal, in dieser Kirche. Unschuldig bin ich nicht. Wir sind alle schuldig und haben nichts verdient. Und wir Verkündiger, wir Prediger sind bestenfalls unnütze Knechte. Von ihm berufen, gesegnet, geführt. Und das alles ist nur unverdiente Gnade. Merkt ihr das? Verdient hast du gar nichts. Ich erinnere mich an einen in Basel, ein ganz frommer, hat einen langen weißen Bart, eine stattliche Persönlichkeit. Und jetzt wurde der das erste Mal krank. war über 80. Und dann kommt doch dieser Mensch zu mir nach einem Gottesdienst und sagt, Bruder Reichenbach, mit was habe ich das verdient? Sag ich, du hör mal, ich will dir etwas sagen. Du hast überhaupt nichts verdient. Und das da hier, das hast du auch nicht verdient. Das ist eine Zulassung Gottes. Um dir zu sagen, wie es hätte sein können in den 80 Jahren, die du schon gelebt hast. Meine lieben Freunde, auf unserer Reise jetzt hatten wir wunderschönes Wetter. Wir sind immer ins schöne Wetter in der Nacht hineingegangen mit dem Schiff. Am Abend ist das Schiff ausgefahren und dann so ein Tag, eine halbe, und dann waren wir wieder im schönsten Wetter. Am letzten Tag, bei dem letzten Ausflug, hat's gegossen und es war neblig und es war schrecklich. Am letzten Tag. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, so hätte es 14 Tage sein können, da oben ganz im Norden. Was haben wir für eine Gnade? Meine Freunde, wenn du gesund bist und Gott lässt einmal etwas zu, ja dann sage, Herr, ich danke dir für die vielen Jahre, in denen ich gesund sein durfte. Das ist doch wunderbar. Freunde, wenn wir anfangen zu loben und zu danken und wir haben so viel Grund dazu, dann wollen wir doch nicht hadern. Dann wollen wir vor unserem Gott stehen und dann wissen wir, wie uns geborgen in seiner Hand. Und es gibt kein Schicksal, meine lieben Freunde, ein blindwütiges, sondern wir sind und wir bleiben in der Hand unseres Gottes, auch wenn wir nicht alles verstehen, das er zulässt. Er kommt mit uns zum Ziel. Die Strafe liegt auf Jesus, aber er erzieht uns. Und er lässt dieses und jenes zu und er prüft dich. Und dazu hat er das Recht. Prüfungen, die müssen wir bestehen in unserem Leben und dann aufblicken. Und wenn du an Hiob denkst, Freunde, ich meine, keiner von uns lebt dann noch 140 Jahre in der Freude, so alt werden wir nicht. Aber du bist in der Hand dieses Gottes. Meine Freunde, ich bin ja so glücklich. Ich habe nämlich Fortsetzung. Ihr werdet staunen, ich bin am nächsten Sonntag schon wieder da. Und meine Freunde, da habe ich so ein wunderbares Thema. Ich will es euch schon sagen, am nächsten Sonntag. Wie der Hiob, Elihu und die zurechtbringende Stimme Gottes. Elihu, Freunde, ein Lehrer von Gottes Gnade, ein Mann Gottes, ein junger Verkündiger, im Vollsaft, der die Sachen zurechtrückt, von dem wir viel lernen können. Für uns, für die Menschheit, für jeden, der ein menschliches Antlitz hat, hat dieser Elihu eine Botschaft. Nächsten Sonntag. Ich freue mich schon drauf. Amen. Herr, wir preisen dich und wir rühmen dich. Und wir danken dir, dass du diesen Hiob zurechtgebracht hast. Auch wenn er mit dir gezankt hat. Du hast es verstanden, Herr. Du hast Schreckliches zugelassen. Aber du hast ihn getröstet, reich beschenkt, ihm noch ein herrliches Leben geschenkt mit 10 Kindern und Herr, er durfte Buße tun. Buße zum Leben. Heiland, wir stehen heute Abend vor dir und das möchten wir von diesem Mann lernen. Buße zu tun, auch über unrechte Gedanken. Wenn es um dich geht und um deine Zulassungen, Herr, und wenn auch ein Murren aufkommt in unserem Leben, in unserem Herzen, Herr, verzeih uns. Und wir danken dir für unseren Herrn Jesus, der hat noch Schwereres erlebt als dieser Hiob. Aber er durfte schon ein Typus sein mit Jeremia. Herr, ich preise dich. Und jetzt, Heiland, geh du durch die Reihen. Wir haben es ja gelesen im Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch deine Wunden sind wir heil, Herr, du kannst jetzt auch nach dieser Predigt, wo dein Wort verkündigt worden ist, durch die Reihen gehen und deine Hand auf die Häupter tun. Du kannst Heilung schenken. Heil und Heilung. Herr, ich danke dir. Und du bist wunderbar. Und Herr, zieh uns näher an dein Vaterherz. O Herr, ach Herr Jesus und du Vater, Herr, verkläre dich durch den Heiligen Geist und gib Gnade, dass das eine und das andere dann auch sagen kann, bis heute habe ich mit meinen Ohren von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Schenk uns eine neue Schau, eine neue Vision. Und aller Ruhm und alle Ehre gehört dir ganz allein, du treuer, wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, seine Stille. Lass uns stille werden, Herr, vor dir. Sei gesegnet. Im Namen Jesu. Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Und Gott befohlen, morgens Abend ist Gebetsstunde. Ich möchte ganz herzlich danken für die Beter. Es muss alles erbeten sein. Ich sage euch Shalom, Shalom. Lehitraot.